DW Menschen und Märkte.
Tesla bleibt unbeeindruckt vom globalen Chipmangel und Lieferengpässen. Die Deutsche Bank will ihren Ruf in den USA aufpolieren. Und was bringt eine Legalisierung von Cannabis wirtschaftlich? Ein Ökonom hat das berechnet. Das und mehr sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Eigentlich schauen wir hier in Menschen und Märkte selten auf Betriebsergebnisse von Unternehmen, wenn sie nicht gerade besonders herausstechen oder besonders überraschen. So geschehen nun beim Elektroautobauer Tesla. Der konnte seinen Umsatz in den vergangenen 3 Monaten deutlich steigern und auch der Gewinn kletterte ordentlich. Dass Computerchips selten so begehrt sind wie momentan, dass es Staus an den Häfen gibt und Lieferengpässe die globale Wirtschaft beeinträchtigen, das juckt Tesla anscheinend kaum. Markus Schuler berichtet.
Der kalifornische Autobauer ist nicht aufzuhalten, weil das Geschäft mit den Elektroautos offenbar mehr als hervorragend läuft. Tesla hat im 3. Quartal so viel verdient wie nie zuvor. Der Gewinn ist verglichen mit dem Vorjahr um 398% auf $1,6 Milliarden gestiegen. Der Umsatz ist um 57% gewachsen auf jetzt sagenhafte $13,8 Milliarden. Tesla gab bekannt, dass man bis zum Jahresende in Grünheide nahe Berlin mit dem Bau der ersten Autos der Modellreihe Y starten wolle. Sowohl in Deutschland als auch im texanischen Austin, wo ein weiteres Tesla-Werk im Bau ist, nähere man sich dem Produktionsstart. Tesla hat den Halbleitermangel, die Staus an den Seehäfen und den Containermangel, anders als der Rest der Autoindustrie, bislang gut weggesteckt. Die Quartalszahlen haben die Erwartungen der meisten Analysten weit übertroffen. Auch die Bedeutung von Abgaszertifikaten ist erneut gesunken. Diese benötigen andere Autobauer, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Im vergangenen Jahr hat Tesla damit nur noch $279 Millionen umgesetzt. In den Vorquartalen waren diese Erlöse wesentlich höher gewesen.
Markus Schuler berichtete über den Schwung des Autobauers Tesla. Weniger schwungvoll scheint es bei der Aufarbeitung von Steuertricks mit sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften zuzugehen. Bei beiden dieser Tricks lassen sich Unternehmen oder Personen Steuern erstatten, die sie nie gezahlt haben. Während Cum-Ex-Geschäfte in diesem Jahr vor deutschen Gerichten als Straftat eingestuft wurden, scheint die Bundesregierung noch immer kein richtiges Mittel für Cum-Cum-Geschäfte zu haben. Und der Schaden ist enorm, nicht nur in Deutschland, auch international. Laut neuesten Recherchen eines internationalen Netzwerks beläuft sich die Summe auf rund 150 Milliarden Euro. Nikolaus Livien.
Ein besonders großer Teil davon ist durch sogenannte Cum-Cum-Geschäfte entstanden. Die funktionieren so. Aktien werden aus dem Ausland nach Deutschland gebracht, um sich hier zu Unrecht Steuern erstatten zu lassen. Damit ähneln sie den bereits bekannten Cum-Ex-Geschäften. Doch während der Bundesgerichtshof Cum-Ex inzwischen für illegal erklärt hat, liefen die Cum-Cum-Deals jahrelang weitestgehend unbehelligt. Allein in Deutschland ist dadurch, laut der Berechnung der Universität Mannheim, ein Steuerschaden von mindestens 29 Milliarden Euro entstanden. Zulasten des Staates und damit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Doch das könnte sich ändern. Das Bundesfinanzministerium hat die Geschäfte nun grundsätzlich als missbräuchlich eingestuft. Bedeutet, die Finanzverwaltungen sind verpflichtet zu prüfen, ob Gelder zurückgefordert werden müssen. Der hessische Finanzrichter Helmut Lotzgeselle fordert, Cum-Cum-Geschäfte genauso wie Cum-Ex-Geschäfte strafrechtlich zu verfolgen.
Nikolaus Livien berichtete, wer als großes internationales Unternehmen anerkannt sein möchte, der braucht ein Büro in den USA, am besten in New York. Das gilt auch für Deutschlands größtes Geldhaus, die Deutsche Bank. Doch die Deutsche Bank, wie sie in den USA genannt wird, hat schon lange nicht mehr den Ruf von früher. Etliche Finanzskandale, Mitarbeiterentlassungen und eine toxische Beziehung mit Donald Trump haben am Lack der Bank gekratzt. Länger wurde spekuliert, ob sich die Bank vielleicht aus New York zurückzieht. Stattdessen eröffnet das Geldhaus nun ein neues, aber kleineres Büro. Peter Mücke über das neue US-Hauptquartier und die Ziele der Deutsche Bank.
Vorstandschef Christian Sewing war extra nach New York gekommen, um persönlich das Band bei der Ribbon Cutting Ceremony durchzuschneiden. Der Umzug vom Hochhaus an der Wall Street in das wesentlich kleinere Time Warner Center am Columbus Circle ist für die Deutsche Bank ein harter Schnitt, der Neustart auf dem US-Markt.
Amerika ist der zweitgrößte Markt für die Deutsche Bank nach unserem Heimatmarkt Deutschland. Und von daher ist es klar, dass wir hier auch mit dem neuen Gebäude ein starkes Signal richten wollen, dass wir hier sind, dass wir hier bleiben und dass wir hier wirklich eine gewichtige Rolle spielen wollen. Und das zeigt auch die Neuausrichtung, das zeigt auch die gesamten Veränderungen, die wir bislang getätigt haben.
Sagt Sewing im Interview mit dem ARD-Studio New York. Die Veränderungen im Zuge dieser Neuausrichtung waren gewaltig. Nach einer beispiellosen Skandalserie wurde im Sommer 2019 tausenden Mitarbeitern gekündigt. Es gab Spekulationen, die Deutsche Bank könnte sich ganz aus den USA zurückziehen. Stattdessen wagt das Geldhaus jetzt einen Neuanlauf.
Ja, es ist eine Fokussierung. Es ist eine wirkliche Fokussierung auf unsere Kernstärken und das in den einzelnen Märkten, natürlich in Deutschland, unserem Heimatmarkt, aber auch hier in Amerika. Und da, wo wir stark sind, da, wo wir relevant für den Kunden sind, da wollen wir antreten. Und das hat auch dann zum Resultat gehabt, dass wir uns einigen Dingen verabschiedet haben, weil wir einfach glauben, wir müssen dort investieren, wo wir eine führende Marktposition haben. Und das zeichnet sich jetzt aus.
Doch das Image der Deutsche Bank, wie sie in New York genannt wird, ist nach wie vor schwer beschädigt. Toxische Hypotheken, Manipulation des Interbankenzinssatzes LIBOR, Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Der Finanzdienst Bloomberg errechnete, dass die Bank seit 2008 rund 17 Milliarden Dollar für Strafen und Vergleichszahlungen aufbringen musste. Die Zeit der riskanten Geschäfte soll jetzt vorbei sein, sagt Sewing. Als er 2018 als Vorstandschef in Frankfurt übernahm, hatte er angekündigt, die Bank unabhängiger vom Investmentbanking zu machen, das Image und Bilanzen ruiniert hat.
Wir haben die Strategie klar gemacht, dass wir ein balanciertes Geschäftsmodell haben wollen, dass wir neben dem Investmentbanking ein starkes Privatkundengeschäft, eine starke Unternehmensbank und gutes Asset Management haben. Genau das haben wir erreicht. Und das Investmentbanking ist in den Bereichen, auf denen wir uns fokussiert haben, führend. Wir sind in 80% unserer Umsätze in der Investmentbank unter den Top 5 weltweit. Genau das wollten wir schaffen, aber insgesamt sind wir balancierter und das macht die neue Deutsche Bank aus.
Gäbe es da nicht noch diese Hypotheken aus der alten Deutschen Bank in den USA? Die Hausbank von Donald Trump, die dem Ex-Präsidenten noch Geld lieh, als kein anderes Geldinstitut mehr etwas mit ihm zu tun haben wollte. Die New York Times spricht von Krediten in Höhe von insgesamt mehr als 2,5 Milliarden Dollar für Trump und seine Unternehmungen.
Because they were greedy.
Weil sie gierig waren. Sie dachten, sie könnten Geld machen mit Trump. Für eine Zeit war das das Einzige, was für die Deutsche Bank zählte, sagt David Andridge von der New York Times, der auch das Buch Dark Towers, die Deutsche Bank, Donald Trump und eine Spur der Verwüstung geschrieben hat. Es dauerte bis Januar dieses Jahres, bis die Frankfurter die Reißleine zogen und bekannt gaben, künftig keine Geschäfte mehr mit Trump machen zu wollen. Die letzten Kredite in Höhe von 340 Millionen Dollar sollen 2024 fällig sein. Erst dann kann die Deutsche Bank das Kapitel Trump abschließen und neue Zeiten einläuten. Vorstandschef Sewing läutet derweil schon mal die Schlussglocke an der New Yorker Börse und verweist lieber auf die guten Zeiten, die die Deutsche Bank in den USA hatte und gute Zeichen, die sie gesetzt hat.
Wir waren das erste ausländische Institut, was hier gelistet worden ist nach dem 11. September 2001 und jetzt 20 Jahre später hier sozusagen zu diesem besonderen Tag zurückzukommen, die Closing Bells, ist ein Zeichen an Amerika, dass die Deutsche Bank hier sein möchte, zeigt aber auch, wie wichtig dieser Markt für uns ist und gleichzeitig das neue Gebäude zu öffnen, zeigt, die Deutsche Bank ist global und wird immer global bleiben.
Peter Mücke berichtete aus den USA. In Deutschland beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grüne und FDP. Es stehen große Punkte auf dem Programm: Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Absicherung, Rente und vieles mehr. All das ist wichtig, kostet aber auch viel Geld. Der Bundesverband der deutschen Industrie und die Boston Consulting Group geben da ein bisschen die Stoßrichtung vor. Sie haben überschlagen, was es kosten könnte, wenn Deutschland bis 2030 klimaneutral werden möchte. Dabei kommen sie auf einen stattlichen Betrag. André Seifert.
860 Milliarden Euro müsse die neue Bundesregierung bis 2030 für den Klimaschutz in die Hand nehmen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm heute in Berlin. Geld, mit dem aus seiner Sicht vor allem Strom- und Schienennetze neu und ausgebaut, aber auch Ladesäulen für Elektromobilität aufgestellt und Gebäude energetisch saniert werden sollten. Wenn Deutschland aus der Kohle aussteige, brauche es außerdem eine Infrastruktur für Energie aus Wasserstoff. In den nächsten Jahren müsste zudem die Zahl der Gaskraftwerke Kraftwerke verdoppelt werden. Das sei ein gewaltiger Kraftakt, sagte Russwurm. Der Bundesverband der deutschen Industrie stellte dazu heute gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen eine Studie vor. Der Industrie laufe die Zeit davon. Dazu gehöre es daher auch, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verkürzen. Sonst würde Deutschland seine Klimaschutzziele verfehlen. Der noch Bundesregierung warf Russwurm Planlosigkeit und Unsicherheit vor. Und das drohe zu einer Gefahr für die Industrie zu werden. Die Verantwortung für Klimapolitik sollte in einer neuen Bundesregierung im Kanzleramt gebündelt werden, so Russwurm. Es sei technologisch machbar, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Das Problem sei nur die Umsetzung.
André Seifert über die Forderungen der deutschen Industrie. Der Finanzbedarf für die großen Zukunftsfragen ist also riesig. Doch woher soll das Geld kommen? Die FDP möchte keine neuen Steuern erheben und auch keine neuen Schulden aufnehmen und hat sich mit dieser Position bisher auch durchgesetzt. Die Frage der Finanzierung dürfte wahrscheinlich bei Rot-Grün-Gelb ziemlich heiß laufen. Eine neue Geldquelle könnte die Legalisierung von Cannabis sein. Das hat zumindest der Ökonom Justus Haukapp von der Universität Düsseldorf schon 2018 berechnet. Und tatsächlich scheinen sich die Koalitionspartner beim Thema Legalisierung einigermaßen nahe zu sein. Deshalb wollen wir heute nochmals mit Justus Haukapp sprechen. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Herr Haukapp, Sie haben 2018 schon mal gerechnet und sind auf etwas mehr als 2,6 Milliarden Euro gekommen, die eine Legalisierung von Cannabis in die Staatskasse spielen könnte. Derzeit arbeiten Sie an der Universität Düsseldorf an einer weiteren Studie. Wird es da bei den 2,6 Milliarden bleiben?
Vermutlich nicht. Es sieht so aus, als wenn es mehr werden würde. Das hat eine Reihe von Gründen. Im Wesentlichen sind vier Gründe, die dazu führen, dass heute wohl mehr als diese 2,66 Milliarden rauskommen. Der eine Grund ist, der Cannabiskonsum hat einfach nochmal zugenommen. Das heißt also, wir haben die Menge wohl damals zu konservativ geschätzt. Das andere ist, es zeigt sich, es ist doch günstiger, Cannabis zu produzieren, als wir das 2018 unterstellt haben. Das heißt also, wenn man nachher sagt, da soll ein Endkundenpreis von um die 10 Euro rauskommen, kann man auch noch als Finanzminister ein bisschen kräftiger zulangen, ohne dass der Preis über 10 Euro geht. Mhm. Und wir haben jetzt erstmalig auch Zahlen, was das Einsparpotenzial bei der Justiz angeht. Dazu hatten wir gar keine Zahlen 2018. Da gibt es jetzt aus verschiedenen Anfragen in den Landtagen Zahlen, die vorliegen. Mhm. Und letztendlich hat auch die Polizei in den letzten Jahren nochmal ihren Einsatz da intensiviert. Liegt vielleicht auch daran, dass eben mehr konsumiert wird. Das heißt also, heute fällt noch ein größerer Teil der Polizeiarbeit auf Cannabisdelikte, als das noch vor 5 Jahren der Fall war.
Okay, also Sie sagen, in die Berechnung fließt ein natürlich die Zahl der Konsumenten und die Menge, die konsumiert wird, der Preis und dann natürlich die Einsparungen, Stichwort Polizei und Justiz. Sind das die Kernfaktoren, die auch in die Rechnung mit einfließen oder kommt da noch was anderes dazu?
Im Grunde rechnen wir zwei Dinge ganz grob aus. Das eine sind die Steuereinnahmen, die setzen sich zusammen im ganz Wesentlichen aus der Cannabissteuer, die dann eingeführt wird.
Das heißt, auf jedes Gramm eine Steuer von 10% oder wie würde das aussehen?
Also die meisten gehen davon aus, dass man einen Fixbetrag pro Gramm erhebt. Also zum Beispiel sowas wie 3 Euro pro Gramm oder auch mehr. Die FDP hatte ein Steuermodell ins Gespräch gebracht, wo das noch ein bisschen differenzierter wäre, je nach dem THC-Gehalt, also dem Gehalt dieses Wirkstoffes, der für den Rausch zuständig ist. Das würden also dann wahrscheinlich so aussehen, dass unterhalb einer bestimmten THC-Schwelle das günstiger besteuert wird als über einer bestimmten Schwelle. Also ein bisschen wie wir es beim Alkohol auch kennen. Schaumwein wird anders besteuert als Schnaps.
Hochprozentig und weniger hochprozentiges.
Genau, also da gibt es, das wäre aber auch eine Besteuerung in Euro. Die meisten gehen also von einer Besteuerung in Euro aus, so wie wir das bei Zigaretten oder Mineralöl oder anderen Verbrauchsteuern auch kennen.
Also Sie sagen sozusagen, die Cannabissteuer
Genau.
Und was kommt noch dazu?
Dazu kommt die Mehrwertsteuer. Mhm. Dann kommt dazu noch eine ganze Reihe von kleineren Steuern. Also die Mehrwertsteuer und die Cannabissteuer, das sind die Haupteinnahmequellen für den Finanzminister. Dann kommt aber dazu noch Gewerbesteuer, Lohnsteuer, Sozialabgaben, also alles, was dann noch anfällt, Körperschaftssteuer. Das sind aber alles letztendlich relativ kleine Steuereinnahmen im Vergleich zur Cannabis- und zur Mehrwertsteuer, die da anfallen. Aber das haben wir auch alles berechnet.
Jetzt sind die Zahlen zum Konsum und auch zum Preis doch eher so eine Dunkelziffer. Lässt sich da wirklich eine solide Berechnung machen?
Das ist natürlich schwierig, da eine ganz solide Berechnung zu machen, weil die Natur des Schwarzmarktes ist eben, dass man nicht so genau weiß, wie viel konsumiert wird. Gleichwohl werden regelmäßig diese Sucht-Surveys durchgeführt. Das heißt also, Teile der Bevölkerung werden befragt, wie viel Cannabis oder um genau zu sein, wie häufig sie Cannabis konsumieren. Und diese Surveys, die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es eigentlich in sehr vielen Ländern der Welt. Insbesondere auch dort, wo Cannabis schon legalisiert ist. Also in den US-Bundesstaaten, den 18, die das legalisiert haben für den Freizeitgebrauch, als auch in Kanada. Und letztendlich kann man dann über, ich sag mal, einen etwas modifizierten Dreisatz ausrechnen, naja, wie viel wird denn in Kanada, in Colorado, in den US-Bundesstaaten konsumiert? Wie passt das zu deren Angaben in deren Surveys? Und dann können wir quasi rückwärts über die Surveys, die es bei uns gibt, ausrechnen, welcher Menge das denn wohl in Deutschland entsprechen müsste. Das ist mit Unsicherheiten behaftet, aber so schlecht ist es dann auch nicht, weil wir haben immerhin diese Surveys und können diesen Art Dreisatz machen und dadurch die Menge ganz gut abschätzen.
Wenn wir jetzt auf die deutsche Politik schauen, die Grünen wollen Cannabis in Apotheken bringen. Die FDP spricht von einer kontrollierten Abgabe. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich das auch in spezialisierten Shops vorstellen kann. Und die SPD will sich erstmal über Modellprojekte an das Thema rantasten. Welche dieser Optionen würden Sie als Ökonom bevorzugen?
Ich würde bevorzugen, das in Fachgeschäften zu vertreiben. Das soll nicht ausschließen, würde ich denken, dass Apotheken das auch vertreiben, wenn sie das mögen. Die vertreiben ohnehin ja das medizinische Cannabis. Es zeigt sich aber, dass wenn man den Schwarzmarkt austrocknen will, das ist ja ein Ziel, dann ist es wichtig, dass das Angebot auch hinreichend attraktiv ist, damit die Leute nicht im Schwarzmarkt bleiben. Das heißt also, das Cannabis darf nicht die sogenannten Apothekenpreise haben und es darf auch nicht zu wenige Shops geben, die das vertreiben. Bei den Apotheken weiß ich aus verschiedenen Gesprächen, gibt es durchaus eine Zurückhaltung, das Cannabis als Rauschmittel für den Freizeitgebrauch zu verkaufen, weil das aus Sicht einiger Apothekerinnen und Apotheker doch nicht so richtig zu ihrem Image und zu ihrem eigentlichen Anliegen passt. Und wenn dann zu wenige Apotheken sagen würden, wir verkaufen das auch, dann droht eines der wesentlichen Ziele der Legalisierung, nämlich den Schwarzmarkt trocken zu legen, zu scheitern. Also von daher würde ich empfehlen, das an lizenzierte, staatlich kontrollierte Fachhändler zu geben, die das dann vertreiben und die aber auch sonst nichts anderes nebenbei verkaufen. Also nicht noch Bier und Chips und ähnliche Dinge.
Sie haben letztes Jahr, 2018, haben Sie ausgerechnet 2,6 Milliarden ungefähr. Jetzt gehen Sie davon aus, dass es mehr wird. Was sollte denn der Staat Ihrer Meinung nach mit dem Geld machen?
Also ich würde denken, der Staat kann das einfach in den Bundeshaushalt einführen, das Geld. Es ist allerdings wichtig, dass man so eine Legalisierung mit einer sehr guten Aufklärungsinformationskampagne begleitet und nochmal auf die gesundheitlichen Gefahren, gerade für Jugendliche, auch hinweist, damit da nicht der falsche Eindruck bei manchen entsteht. Also von daher würde ich denken, dass ein Teil des Geldes gut angelegt ist in dem Sinne für die Gesundheit der Bevölkerung, wenn man das in Prävention und Programme und meinetwegen auch die Suchtbekämpfung steckt. Aber letztendlich ist das sehr viel Geld und die Bundesregierung steht ja jetzt nicht gerade vor kleinen Aufgaben. Ich glaube, das kann man auch für Dinge wie Klimaschutz, Digitalisierung der Schulen etc. gut verwenden.
Justus Haukapp war das, Wirtschaftsprofessor an der Universität Düsseldorf. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und damit endet auch Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast der DW. Die Technik hatte heute Jan Winkelmann. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.